sei gleich vorausgeschickt, die Frage, ob es Unterschiede gibt zwischen Mädchen und Buben, die werde ich auch nicht heute Abend beantworten können. Aber ich werde auf einige hormonelle Unterschiede eingehen, auch nur ganz punktuell. Und jetzt einmal aus der Praxis ausgehen, warum kommen die Buben zum Arzt in Verbindung wo man eine Hormonbestimmung denken würde. Also eine große Gruppe, also die häufigsten Sachen, ich dachte, ich hätte, da ist er, ja, genau. Also das sind die häufigsten Probleme wahrscheinlich, mit denen Männer sie konfrontieren werden. Unerfüllter Kinderwunsch, Libidoverlust, erektile Dysfunktion vielleicht auch sehr häufig und vielleicht die Gynäkomastie. Und man muss sagen, dass sie bei diesen Beschwerden in den wenigsten Fällen irgendwelche hormonellen Störungen finden werden. Das ist bei den Frauen dann ganz anders, wie wir sehen werden. Ja, also bei den Männern spielen da ganz andere Faktoren. Ja, also erektile Dysfunktion ist ja in den seltensten Fällen auf einen Hypoandrogenismus zurückzuführen. Das hat andere Ursachen. Die Therapie ist auch eine andere. Und auch ein Kinderwunsch, ein unerfüllter Kinderwunsch, der durch den Mann zustande kommt, also eine Störung der Spermatogenese geht in den seltensten Fällen eigentlich mit einem Hypoandrogenismus einher. Gut, mehr möchte ich dazu nicht sagen. Und dann gibt es diese Gruppe der Pubertätsstörungen, die gibt es bei beiden Geschlechtern. Und zwar Pubertas precox oder Pubertas tarda und die ganzen Varianten davon. Und da werden sie in den meisten Fällen auch keine hormonellen Anomalien finden. Ja? Bei den Buben wird eine Pubertas precox als eine vor dem 8. Lebensjahr einsetzende Pubertät. Kommt selten vor und meistens ist das keine echte Pubertas precox, also keine, wo wirklich der GnRH-Pulsgenerator im Hypothalamus schon eingesetzt hat, sondern eine Pseudopubertas precox, die irgendwo peripher zustande kommt. Und meistens ist das im Grunde auch nur eine Normvariante. Oft ist das familiär gehäuft und ohne wirkliche Konsequenz. Eine Pubertas tarda ist das Fällen jeglicher Pubertätszeichen im 14. Lebensjahr, das ist noch häufiger und es ist meistens auch eine familiär gehäufte Prädisposition, ohne große Signifikanz. Das heißt, mit Hormonbestimmungen werden Sie bei den Männern relativ wenig abklären können. Ja? Was Sie brauchen gerade bei den pubertären Sachen ist sowas. Verwendet jemand von Ihnen das in seiner Praxis? Weiß jemand, was das ist? Wofür das gut ist? Eine Möglichkeit wäre, man könnte Osteier damit messen. Und das ist aus einem British Medical Journal Paper, wo sie so ein Spaßartikel publiziert haben. Ja. Es ist ein Orchidometer. Damit kann man das Hodenvolumen messen. Ja. Und das verwenden auch die endokrinologisch spezialisierten Kinderärzte. Denn damit kann man das zum Beispiel das Eintreten der Pubertät bestimmen. Da ist ein Hodenvolumen von, ich weiß nicht, 3 Milliliter oder 5 Milliliter. Ja? Also das hilft Ihnen weiter bei den Pubertätsstörungen bei den Buben als die Hormonbestimmung. Und so verwendet man das. Gut, jetzt sage ich doch etwas zur Labormedizin. Der wichtigste Parameter ist natürlich bei Verdacht auf einem Androgenmangel des Mannes das Testosteron. Und zwar das Gesamttestosteron einmal. Und da gibt es natürlich verschiedene Essays, die alle irgendwie miteinander vergleichen. Es gibt internationale Standards und wir bemühen uns, die Essays möglichst alle miteinander vergleichbar zu machen. Aber es gibt auch Unterschiede. Nur damit das praktikabel ist, muss man sich trotzdem auf irgendwelche allgemeinen Cut-offs einigen. Und da merken Sie sich bitte beim Gesamttestosteron im Serum beim Mann diese Grenze von 3,5 Mikrogramm pro Liter beziehungsweise 12 Nanomol pro Liter. Wenn Sie das bei einem Mann über 18 finden, ist das ein Hinweis auf einen Hypogonadismus. Ja, das gehört natürlich weiter abgeklärt. Aber da kann man in Richtung Substitution und so denken, wobei das eigentlich der Spezialist machen sollte. Die Abnahme sollte in der Früh stattfinden, weil das Zirkadian schwankt, nicht so stark wie das Cortisol, aber doch. Und man sollte, um in Richtung Hypogonadismus weiter abzuklären, einen solchen Testosteronspiegel an zwei verschiedenen Tagen gefunden haben. Also bei den Buben ist es relativ einfach. Gut, und dann, wenn man Hinweis auf einen Hypogonadismus hat, also auf einen Androgenmangel, muss man das natürlich weiter abklären und da kommen halt die Hypophysenhormone ins Spiel und da gibt es eben diese verschiedenen Formen des primären, sekundären, tertiären Hypogonadismus und so weiter. Mit den entsprechenden Ursachen, darauf möchte ich jetzt gar nicht so eingehen. Wichtig ist vielleicht bedenken, dass beim Mann diese ganzen Geschlechtshormonbestimmungen relativ unproblematisch sind, weil es diese Zyklusabhängigkeit nicht gibt, die es bei der Frau in massiver Form gibt. Ja? Das ist auch wieder ein großer Unterschied. Ja? Also da kann man das immer in der Früh machen, die Blutabnahme. Bei den Frauen ist das viel komplizierter. Und etwas, woran man vielleicht denken sollte bei diesen ganzen Beschwerden, ist die Hyperprolaktinämie, die gar nicht so selten ist und diese ganze Regulation der Hypophysen-Gonadenachse durcheinanderbringen kann. Meistens ist die sekundär bedingt. Es gibt viele Medikamente, Antidepressiva, Neuroleptika, die oft eingenommen werden, die eine Hyperprolaktinämie machen. Und es ist eine schwierige Diagnose, weil ein erhöhtes Prolaktin, ein leicht erhöhtes Prolaktin haben Sie relativ bald. Die Beschwerden sind oft eher unspezifisch. Oft muss man einfach die therapieren, ja, mit einem Bromokriptin oder Ähnlichem und schauen, ob's was bringt. Ja. Ein Prolaktin über 200 ist schon ein starker Hinweis auf ein Prolaktinom. Es sei noch erwähnt, dass Adenome in der Hypophyse sehr häufig sind. Ja, also in Autopsieserien kommen die bei 20% der Menschen vor und die meisten davon sind hormonell absolut inaktiv. Also nur weil der eine kleine Läsion im MRT der Hypophyse hat, ja, und ein leicht erhöhtes Prolaktin, das macht noch nicht die Diagnose Prolaktinom. Also das ist auch eine, da gibt es spezialisierte Endokrinologen, die viel Erfahrung damit haben und es ist gar nicht so einfach. Gut, jetzt bei den Girls. Da gibt es natürlich in der Entwicklung genau die gleichen Sachen wie bei den Buben. Also eine Pubertas Precox oder eine Pubertas Tarda. Eine Pubertas Precox ist eine beginnende Telarche vor dem 9. Lebensjahr, glaube ich, bei den Mädels. Und eine Pubertas Tarda ist eine nicht eintretende Telarche im 15. Lebensjahr beziehungsweise nicht eintretende Menarche im 16. Lebensjahr. Oder das Stagnieren einer zuerst normal verlaufenden Pubertät. Und die Streuung ist bei den Mädchen noch viel, viel stärker als bei den Buben. Und in den meisten Fällen handelt es sich auch um harmlose Normvarianten. Und die Familienanamnese ist da oft hilfreich, weil die Eltern dann berichten, dass das bei ihnen genauso war, ja, dass sie auch besonders früh oder besonders spät in die Pubertät gekommen sind. Die Pubertas Precox ist bei den Mädchen fünfmal, glaube ich, häufiger als bei den Buben. Und der Grund ist der, dass ein Late-Onset-Adrenogenitales Syndrom oder atypisches Adrenogenital-Syndrom bei den Mädchen klinisch manifest wird und bei den Männern nicht. Adrenogenital-Syndrom, das sagt Ihnen allen etwas. Ja, wir kennen das als dieses angeborene, schwere Enzymstörung, wo Glukokortikoide nicht synthetisiert werden in der Nebenniere. Deswegen wird die Nebenniere massiv durch ACTH stimuliert und produziert werden dann Androgene. Ja? Also meistens dies ist ein Enzymdefekt in der 21-Beta-Hydroxylase. Das ist ein Enzym, das für die Cortisol-Synthese notwendig ist. Und es stauen sich die Steroide davor, wozu etliche adrenale Steroide gehören. Ja? Und das sind dann, das verursacht dann schwere Veränderungen. Oft ist das auch lebensgefährlich, ja, durch das Glukokortikoid- und Mineralokortikoid-Defizit. Aber es gibt ein atypisches AGS, das ist ein partieller Enzymdefekt. Und das ist gar nicht so selten. Das hat eine Prävalenz bis zu 5%. Das verläuft bei den meisten Männern, ist genauso häufig bei den Männern. Ja? Das wird autosomal vererbt, ja. Nur bei den Männern wird das nie klinisch irgendwie manifest, bei den Mädels schon. Und kann eine, ebenso eine Pseudopubertas precox verursachen, ja. Häufigste Ursache, wo sie wirklich eine hormonelle Störung finden, ne? Und oft, ein Hinweis, dass es eine hormonelle Dysregulation, eine greifbare geben könnte, ist auch, dass da andere Sachen hinzutreten, wie zum Beispiel Virilisierungserscheinungen, also eine übermäßig starke Akne, ein Hirsutismus und so weiter. Ja. Und die häufigste Problematik, die zu einer Pubertas tarda führt und auch mit Virilisierungserscheinungen, ist das polyzystische Ovar-Syndrom, ja, das PCOS. Ja. Und darauf werde ich mehr zu sprechen kommen, weil das überhaupt die häufigste endokrinologische Erkrankung von Frauen im reproduktiven Alter ist. Meistens wird das bereits in der Pubertät manifest. Und also ich war auch erstaunt, wie ich das gelesen habe. Es ist nicht Typ 2 Diabetes, es ist nicht ein Hyperparathyroidismus, das sind ja auch häufige Endokrinopathien, es ist nicht die Hashimoto-Thyroiditis, sondern bei Frauen im reproduktiven Alter ist das PCOS die häufigste Endokrinopathie, mit einer Prävalenz insgesamt zwischen 5% und 10% und in manchen Populationen bis zu 15%. Gut, also das sind die Entwicklungsstörungen. Und dann, warum kommen die Frauen zu Ihnen und wollen eine Hormonbestimmung? Naja, häufig sind es Zyklusstörungen, wieder unerfüllter Kinderwunsch oder eben diese Virilisierungserscheinungen. Und dann gibt es eine Sache, Wiederauftreten von Blutungen in der Menopause oder Wiederauftreten von Auftreten von Virilisierungserscheinungen in der Menopause. Und da müssen die Alarmglocken bei Ihnen läuten. Ja? Also wiederauftretende Blutung in der Menopause oder Virilisierungserscheinungen in der Menopause, da stecken meistens Tumore dahinter. Entweder adrenale, ovarielle Tumore, es können auch bösartige Tumore sein, es kann auch einmal ein kleinzelliges Bronchuskarzinom dahinter stecken, das ja ein hormonproduzierender Tumor ist, der kann alles Mögliche produzieren. Ja? Also das ist immer ein Alarmsignal in der Menopause. Gut. Das ist diese Grafik, die wir alle schon im Studium gesehen haben, eben die Entwicklung der Follikel und hier die Spiegel der verschiedenen Geschlechtshormone bei der Frau und man sieht, man hat eine unglaubliche zyklische Variabilität. Und deswegen versucht man, wenn man eine Frau hormonologisch abklären will, immer in den ersten 3 Tagen des Zyklus die Blutabnahme zu machen, wenn sie einen Zyklus hat. Wenn sie keinen Zyklus hat, ist es ohnehin schwieriger. Ja? Wie Sie sehen, gilt das für das LH, FSH, Östradiol und Progesteron. Das sind so die wichtigsten, die 0815-Hormone. Und da gibt es aber seit einiger Zeit eines, das immer noch nicht wahnsinnig viel in Anspruch genommen wird, und das ist dieses AMH, auf das ich Sie aufmerksam machen will. Das ist das Anti-Müllersche Hormon. Ja? Und das wird in den Granulosa-Zellen produziert von den Ovarien. Und das AMH ist ganz anders als die anderen. Das verläuft strichgerade durch den ganzen Zyklus. Und es ist für einige Sachen gut. Ich werde noch drauf kommen, also die klassische Geschichte, wo man es angewandt hat, war als Maß für die ovarielle Reserve. Und das ist wirklich ein gutes Maß für die ovarielle Reserve. Wenn Sie feststellen wollen, ob eine Frau in der Menopause ist oder nicht, dann brauchen Sie eigentlich nur das AMH.
ist alleine zu irgendeinem Zeitpunkt, egal ob sie die Regeln noch hat oder nicht. Das sagt Ihnen ziemlich klar, wie es ausschaut mit der variablen Reserve. Aber es ist für andere Sachen auch noch gut. Ja? Und es spielt eine wichtige Rolle in der Pathogenese des polyzystischen Ovar-Syndroms, auf das ich nochmal zurückkommen werde. Gut. Gut, jetzt gehe ich einmal die häufigsten gynäkologischen Hormonstörungen durch und ihre laborchemischen Merkmale. Also das häufigste, hier sind die Prävalenzen, 5-10%, das PCOS, ja, ganz vorne. Und da gibt es bei den klassischen Hormonen, also die klassische Konstellation ist diese LH-FSH-Ratio, die typischerweise über 2 ist, manchmal über 3. Also wenn man sich diese Befunde jeden Tag anschaut, dann also das ist sehr, sehr treffsicher, dieses Merkmal. Ja? Oft haben sie auch ein erhöhtes Testosteron, das muss nicht sein. Manchmal ist nur das freie Testosteron erhöht, das man in solchen Fällen dann auch bestimmen sollte. Ja? Dann haben wir das zweithäufigste eigentlich von der Prävalenz, haben wir gesagt, ist das atypische adrenogenitale Syndrom. Ja, das ist diese Störung in der Glukokortikoid-Synthese, wo sich die adrenalen Androgene davor stauen. Ja. Und da haben sie in den Routinen, in den ganz Routineparametern das Testosteron wieder als Marker und das DHEAS. Ja, das ist ein schwaches Androgen aus der Nebenniere. Es gibt bessere Marker dafür. Und da wäre zum Beispiel der Marker dafür wäre eigentlich das 17-Hydroxyprogesteron. Ja? Das ist genau die Vorstufe vor diesem Enzymblock bei dem 21-Beta-Hydroxylase-Mangel. Machen auch die meisten Labors. Ja? Aber ich habe hier wirklich nur die ganz einfachen Hormone gezeigt. Und dann gibt es etwas, das heißt POI-Syndrom. Früher hat das geheißen Premature Menopause oder wie auch immer. Ja? Premature Ovarian Insufficiency oder Premature Ovarielle Insuffizienz. Da gibt es, glaube ich, auch eine Altersgrenze, 40 oder irgendwas, weiß ich nicht, auf jeden Fall. Das kann viele Ursachen haben, auch Iatrogene, aber es ist auch in den meisten Fällen eine eigenständige Autoimmunendokrinopathie. So wie eine Hashimoto-Thyroiditis oder ein Morbus Addison. Das ist eine T-Zell-vermittelte Zerstörung der Ovarien. Ja? Und da haben Sie eben klassisch eben so ein niedriges Östradiol und erhöhte Hypophysenhormone. Ja? Wobei die LH-FSH-Ratio ganz in die andere Richtung ist als bei dem PCOS. Ja? Und das manifestiert sich natürlich mit den ganzen, es ist auch eine Ursache eines unerfüllten Kinderwunsches. Meistens haben sie aus der Klinik schon Hinweise, weil diese Frauen genauso Hitzewallungen bekommen und diese ganzen klimakterischen Beschwerden. Wichtig ist hier auch fürs Labor, dass das POI in 10% der Fälle mit einem Addison einhergeht. Das kann auch 10 Jahre später auftreten, der Addison, und dann müssen sie detektieren. Also diese Frauen gehören auf das hinaus abgecheckt, regelmäßig, weil das potenziell lebensgefährlich ist. Ja? Eine Assoziation mit Typ-1-Diabetes und mit Hashimoto-Thyroiditis ist auch beschrieben. Ja? Gut, das sind so die drei häufigsten. Und dann wieder das Prolaktin. 0,5% circa Prävalenz gilt für die Frauen. Genau das Gleiche, was für die Männer auch gilt. Nur wieder ist die klinische Symptomatik bei der Frau öfters sichtbar als beim Mann, ja, weil es da relativ leicht zu einer Zyklusverschiebung oder Störung in irgendeiner Form kommt und die Frau geht dann zum Arzt. Ja, die meisten Männer werden ihre Hyperprolaktinämie nicht bemerken einfach. Ja. An die Schilddrüse muss man immer denken, aber das machen wir sowieso immer dabei. Also eine starke Störung der Schilddrüsenhormone führt auch zu einer Störung der Geschlechtshormone, und zwar deswegen, weil das Sexhormon-Binding-Globulin, das SHBG, das ist das Bindungsprotein von den ganzen Sexsteroiden, das ist sehr stark unter Kontrolle der Schilddrüsenhormone. Das wird sogar von Schilddrüsenspezialisten als Schilddrüsenmarker verwendet, wenn das eine komplizierte Konstellation ist, wo Sie nicht wissen, es gibt SE-Interferenzen, es gibt Makro-TSA, es gibt alles Mögliche. Und er will wissen, na, ist er jetzt hypothyreot oder nicht? Ja? Und dann fordern Sie das SHBG an. Ja? Gut. Okay, jetzt zum polyzystischen Ovar-Syndrom. Das ist ein Bild von so einem polyzystischen Ovar, wo man sieht, ja, da sind viele, viele Löcher drinnen, ja, die nicht hingehören. Ja. Jetzt habe ich ein bisschen was durcheinander gebracht, weil das ist eigentlich, das war gedacht als Erklärung für das AMH, für das Antimüllersche Hormon. Macht nichts, wir springen ein bisschen hin und her. Ja. Was Sie hier sehen, ist eine Leistenhernie, ne? Ganz normal. Und die wollen Sie jetzt operieren. Sie machen auf, ja. Ups, genau. Und das ist der Situs, den Sie finden. Und da sehen Sie einen Hoden, ja, ein Uterus und eine Tube da, die vom Uterus zum Hoden geht und mit Fimbrien an den Hoden anheftet, ja. Und das heißt Persistent Müllerian Duct Syndrom. Sie erinnern sich vielleicht noch blass an die Embryologie, da gibt es diese Müllerschen Gänge, aus denen eben die Eileiter und der Uterus und auch der obere Teil der Vagina bei der Frau entstehen. Und beim Mann müssen sich diese Strukturen zurückbilden, bis zur achten intrauterinen Woche. Ja? Und das passiert eben unter dem Einfluss dieses antimüllerschen Hormons. Das ist die fetale Funktion des antimüllerschen Hormons beim Mann. Und es gibt Mutationen sowohl im AMH, wie auch im AMH-Rezeptor. Mittlerweile kennt man die molekulare Situation sehr gut. Es gehört zur Familie der Transforming Growth Factor Proteine, das AMH. Ja. Das ist so eine Situation. Ne? Und der hat eben die Strukturen, die sich normalerweise nur bei der Frau aus den Müllerschen Gänge entwickeln, drinnen. Ja. Und das hat dazu geführt, dass dieser Hoden nicht deszendieren konnte. Oft sind diese Männer aus diesem Grund dann nicht zeugungsfähig, aber ansonsten geht es ihnen gut. Gut, es gibt das Gegenteil auch, das haben wir auch gelernt, irgendwann im Studium, es ist ganz selten, das Meyer-Rokitansky-Küsterhauser-Syndrom. Das sind Frauen, die kein Uterus haben, keine Vagina und hier nur so ein Pit, ja, also im Bereich der Vulva. Und das spielt das Antimüller, also das ganz geklärt ist die Genetik hier nicht, ja, aber das antimüllersche Hormon wurde hier auch als ein assoziierter Genlocus. Also wenn bei einer Frau dieses Hormon vor der achten Woche in Utero exprimiert wird, wo es nicht exprimiert sein sollte, dann werden diese Strukturen resorbiert, ja. Aha, und das war irgendwann in den Medien, ja, die erste Vagina aus dem Labor, da hat man tatsächlich eine, weil das ist relativ schwer wiederherzustellen, ja, es hat eine klassische OP-Technik gegeben, mit der man versucht hat, eine blind endende Vagina herzustellen und mittlerweile kann man das im Labor herstellen. Das war das Originalpaper, ich glaube, im New England Journal of Medicine. Gut, also das macht das AMH in Utero, was macht das AMH nachher? Das ist nicht ganz klar, was es macht nachher. Ja. Vor allem, wenn Sie sich anschauen, hier die Spiegel, das sind die Frauen. Das ist das Median, ja, im Lebensverlauf. Sie sehen, die erreichen vielleicht 50 Picomol pro Liter. Ja. Und dann mit der Menopause wird das nicht mehr exprimiert. Und wenn man sich das bei den Männern anschaut, das sind die ersten 16 Lebensjahre einmal, ja, dann geht das bis zu einem Nanomol pro Liter, nicht? Also wir sind ein Faktor 20 drüber. Ja? Und das, die bleiben immer hoch. Also hier haben wir da ab dem 16. Lebensjahr und wir sehen, die Männer bleiben da bis 80 in dem Bereich, in dem die Frauen nur wirklich auf dem Höhepunkt ihrer reproduktiven Fähigkeit sind. Was macht das antimüllersche Hormon beim Mann jenseits von der Fetalperiode, gute Frage, weiß man nicht so genau. Ja, es gibt spannende Hypothesen dazu, man weiß es nicht so genau. Aber wir werden ein bisschen was darüber hören, was es bei der Frau wahrscheinlich macht. Gut, und das ist so eine Skizze der Merkmale von diesem PCOS. Und man sieht, also die Sterilität, also die haben die meisten, die diese Infertilität oder diese Schwierigkeiten, Kinder zu kriegen, das haben die meisten Frauen. Aber sie haben andere Sachen auch, eben diese Virilisierungserscheinungen, Libidostörung, aber auch zum Beispiel eine Adipositas ist relativ stark damit assoziiert. Und das ist wichtig. Und da habe ich aus einer Präsentation eines amerikanischen Kollegen aus dem Internet ein paar Sprüche abgekupfert und hier reinkopiert, weil die einfach so gut das bringen, worauf es hier ankommt. Ja? Und zwar, eben PCOS ist nicht nur eine reproduktive Störung, sondern eine allgemeine endokrinologische Störung, die Frauen in ihrem reproduktiven Alter betrifft. Und der Hyperandrogenismus und die Infertilität sind die Probleme, die den Frauen in jungen Jahren zu schaffen machen. Das sind die Gründe, die sie zu ihnen in die Praxis bringen. Aber in späteren Jahren ist das mit einem hohen Risiko für ein metabolisches Syndrom assoziiert, mit allem, was dazugehört, ja, und auch mit der erhöhten Mortalität. Und deswegen ist wichtig, dass man ein PCOS wirklich früh erkennt und wenn man es erkannt hat, es nicht nur gynäkologisch betreut, sondern auch internistisch von Anfang an, um diese Risikofaktoren rechtzeitig in den Griff zu bekommen. Ja, also es ist wichtig, PCOS früh zu diagnostizieren. Meistens ist das in der Pubertät schon zu diagnostizieren. Und das finde ich super, den Spruch. It is imperative not only to recognize it, but also to delay or arrest its metabolic sequelae. Weil daran sterben sie sonst später, ja? Gut. Und man muss natürlich, wenn diese Sachen noch nicht da sind, also Hinweise auf eine gestörte Glukosetoleranz oder Hypercholesterinämie oder so, man muss auch screenen regelmäßig, ja? Um diese Risikofaktoren rechtzeitig zu erkennen. Das ist wichtig. Und das ist nur auch von dem Kollegen geklaut, historische Perspektive. Ich habe es noch im Studium gelernt als Stein-Leventhal-Syndrom. Das haben Sie wahrscheinlich auch so gehört. Ja? Das wurde wirklich das volle Syndrom. Ja? Und sogar eine Therapie, ja? diese Keilexzision von den Ovarien, wurde Anfang des 20. Jahrhunderts beschrieben, lange bevor die Pille für die Frau erfunden wurde. Und die ersten Beschreibungen, inklusive Histologie, die stammen aus dem frühen 18. Jahrhundert. Da hat man schon Mikroskop gehabt und da gibt es schon Beschreibungen von diesen polyzystischen Ovarien. Ja? Also das PCOS gibt es, solange es die Menschheit gibt. Das war immer schon häufig. Das ist nicht eine Folge von der Babypille. Ja? Es gibt anscheinend Leute, die das so propagieren, dass das nur eine Folge ist von den bösen Gynäkologen, die den Mädels die Pille geben. Ja? Stimmt überhaupt nicht. Ja? Das hat es vor 300 Jahren genauso gegeben. Und da stellt sich natürlich die spannende Frage, warum ist das immer noch so häufig? Eine genetische Prädisposition, die eigentlich die Fertilität herabsetzt, sollte durch die Evolution verschwinden. Und trotzdem finden wir es mit 10% in der Bevölkerung. Und man nimmt an, dass das doch riesige Vorteile geboten hat in der Evolution. Schon diese Adipositas-Neigung hat dazu geführt, dass diese Frauen besser Kalorien speichern konnten. Und die sind einfach mit ihren Kindern dem Hungertod entgangen, was ja in der Evolution eine Rolle gespielt hat. Andererseits haben sie aufgrund der erhöhten Testosteronspiegel eine höhere Muskelmasse gehabt, konnten mit ihrem Baby besser vor dem Säbelzahntiger weglaufen und auch wahrscheinlich höhere Knochenmasse, weniger Osteoporose. Und mittlerweile geht man davon aus, dass die höhere Longevität der Frauen auch evolutionsgeschichtlich zu erklären ist. Weil die Frauen auch dann als Omas sozusagen, wenn sie selber nicht mehr im reproduktiven Alter sind, sie haben trotzdem durch ihre Funktion als Omas eine positive Wirkung auf das Überleben ihrer Nachkommen, was die Männer anscheinend nicht haben. Ja? Und all diese Faktoren haben wahrscheinlich dazu beigetragen, dass dieser Trait selektiert wurde und immer noch selektiert wird, obwohl es sich in erster Linie negativ auf die Fertilität auswirkt. Und man muss auch bedenken, vielleicht war das früher auch gar nicht so schlecht, dass die nicht jedes Jahr ein Kind bekommen haben. Das hat vielleicht das Überleben auch gefördert. Ja? Also es hat eine Reihe von Vorteilen, dass PCOS. Gut, das brauchen wir nicht. Es gibt immer noch keine einheitliche Definition für das PCOS. Aber es gibt verschiedene. Aber im Prinzip ist das doch erkennbar. Und das Spannende ist, dass die Hormonbestimmungen eigentlich dafür nicht gebraucht werden. Also der Hyperandrogenismus ist immer ein Kriterium, nur das wird anhand dieses Ferriman-Galway-Scale bestimmt. Also man braucht nicht unbedingt ein erhöhtes Testosteron, sondern das ist eine Skala, mit der man das Ausmaß des Hirsutismus quantifizieren kann. Ja? Gut, dann werde ich es lassen, ne? wenn die Zeit schon fortgeschritten ist. Ah, das wollte ich Ihnen noch zeigen, weil ich auch Dermatologe bin nämlich. Das ist kein Hirsutismus. Ja? Also Hirsutismus ist ein männliches Behaarungsmuster bei der Frau. Also zum Beispiel ein stärker ausgeprägter Schnurrbart und solche Sachen. Ja? Eine diffuse Vermehrung der Vellusbehaarung nennt man Hypertrichose. Und das hat ganz andere Ursachen, ja, und das ist überhaupt kein Hinweis auf einen Hyperandrogenismus. Gut, dann, das sind diese Advantages. Das kann ich noch zeigen, wenn es Sie interessiert, ja, warum das AMH für das PCOS wichtig ist. Die meisten PCOS-Patientinnen haben auch ein erhöhtes AMH. Und das ist einerseits ein guter Marker. Es wird mittlerweile auch als, wie sagt man da, Drug, wie sagen Sie das? Also es ist mittlerweile auch ein Therapie, ein Marker, der bei der Therapie, bei der In-vitro-Fertilisation hilft. Weil diese Frauen, gerade die PCOS-Frauen, haben 80% eine Infertilität und müssen in irgendeiner Form unterstützt werden, damit sie schwanger werden. Dazu muss man oft eben für die In-vitro-Fertilisation die Ovarien stimulieren. Und gerade bei den Frauen können sie die ärgsten Hyperstimulationssyndrome induzieren, die wirklich nicht lustig sind. Also die haben dann oft wirklich massive Aszites und Beschwerden und die können dann die halbe Schwangerschaft anhalten, wenn sie schwanger werden. Also richtig, richtig unangenehm. Und gerade die Frauen, weil sie so viele halbreife Follikel haben, neigen zur Hyperstimulation. Und man kann anhand des AMH-Wertes vorher die Dosis vorher schon planen, sodass man sie genau richtig stimuliert. Und bei dem neuesten Präparat jetzt, das ist ein rekombinantes FSH-Präparat, was die Gynäkologen verwenden, ist dieser Test von Roche für das AMH sogar ein Companion, genau so nennt sich das, Companion Diagnostic. Also man verwendet es, um diese Therapie richtig zu monitieren und richtig zu dosieren. Und der Punkt, also einfach erklärt ist es so, dass in den Follikeln, da haben wir außen diese Deca-Zellen und innen die Granulosa-Zellen. Und die Deca-Zellen produzieren eigentlich nur Androgene, die produzieren Testosteron. Und das Testosteron wird erst in den Granulosa-Zellen durch dieses Enzym, CYP19A1, den kennen Sie alle als Aromatase, das ist die Aromatase, wird das in Östradiol umgewandelt. Und die Aromatase wird induziert durch das FSH und dieser Einfluss aber durch das, ich glaube, ich habe noch ein besseres, also das spielen Östradiol, kann man sagen, und FSH gegen das AMH. Und das ist hier gezeigt. Und es ist immer dieser Wechselspiel zwischen FSH, Östradiol und AMH, der darüber entscheidet, ob ein Follikel seine normale Entwicklung weitermacht. Da wird irgendwann das AMH durch das Östradiol komplett supprimiert. Die Aromatase wird voll aufgedreht und der Follikel kann sich bis zur Ovulation entwickeln. Und aus irgendeinem Grund kommt es bei den PCOS-Frauen hier zu einer BAT-Situation, wo dieses AMH hoch exprimiert bleibt und die Induktion der Aromatase hemmt, weswegen die ganzen Deca-Androgene nicht aromatisiert werden können. Deswegen haben sie den Hyperandrogenismus und weswegen dann der Follikel sich auch nicht weiterentwickeln kann, sondern in diesem Arrest bleibt, in diesem mittleren Entwicklungsstadium. Also hier ist auch therapeutisches Potenzial, weil man an sich nicht wirklich eine Patenttherapie hat für das PCOS. Es gibt Ansätze, man kann diesen Frauen mittlerweile schon sehr gut helfen, aber es gibt nicht so das, wie sagt man, die Individualized Therapy dafür, ja, Molecular Therapy. Nur wenn man diese Mechanismen besser verstehen wird, wird man dieses Molekül auch entwickeln, schätze ich, in den nächsten 10, 20 Jahren. Ja, damit möchte ich abschließen.